Auch zur Fußball-Europameisterschaft. König Fußball präsentiert von Betano.
Achtelfinalzeit bei König Fußball. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf eine neue Runde. Mann, leck mich am Arsch, war das eng mit Deutschland. Aber auch wir sind im Achtelfinale. Insgesamt wirklich großartige Partien, über die wir alle hier reden wollen. König Fußball, für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind, das ist die Mischung aus Information, Unterhaltung und den besten Wettquoten von unserem Partner Betano. Und ich habe mir ja auch immer die besten Experten mit ans Land geholt. Und in diesem Fall ist es Patrick Berger, die Nationalmannschaftsikone unseres Hauses, sage ich immer liebevoll. Patrick, erstmal herzlich willkommen, deine Premiere. Ich hoffe, du hast Lust.
Ja, Hadi, ich habe total Lust, dass du mich Ikone nennst. Das geht mir ja fast schon zu weit.
Ja, man kann ja derzeit mit dem deutschen Fußball und Ikonen sehr wenige so titulieren. Spätestens beim Spiel gegen die Ungarn war es doch schwierig. Wir reden vieles schlecht, aber ich fange mal an, mit vieles gut zu reden. Weil ich finde, eigentlich läuft die Europameisterschaft total geil. Weil es gibt Spannung ohne Ende. Wir haben gegen die Weltmeister verloren. Ja, mit Eigentor, Yogi-Kritik, alles auf die Rübe ihm wirklich gegeben. Danach das beste Spiel der EM, haben sich alle Experten eigentlich drüber gefreut, die Fans eh. Und dann ein ziemlicher Wackelauftritt gegen Ungarn mit einem schmutzigen Happy End. So, und jetzt spielen wir gegen England in Wembley. Also bislang, also ich habe
alles super, sagst du, ne?
Nee, ich habe plötzlich wieder Leidenschaft für Nationalmannschaft und das kenne ich gar nicht mehr. Mein Körper hat das seit 5 Jahren nicht mehr gespürt.
Müssen die erst 2-2, ein 2-2 hingurken gegen die Ungarn, dass du wieder richtig on fire bist?
Oder was? Erste Frage, das hat mich hier wirklich schon beim Spiel, du sagst immer Ungarn. Für mich sind das die Ungarn,
die
oder?
Die Ungarn. Ja, die Ungarn, du hast recht.
Die Ungarn.
Die Ungarn. Ja, gut. Aber Betonung auf Ungarn.
Ja, die Ungarn. Ja, also du darfst sie auch Ungarn nennen. Hauptsache, sie sind raus, sag ich jetzt mal. Und das soll ja nicht despektierlich sein, aber mit einem schrubbeligen 2-2 haben wir sie also aus dem Turnier geschossen. Und jetzt geht die große Diskussion los über viele Themen. Wir werden drüber reden, was ist überhaupt mit Musiala, Robin Gosens, einmal hui, dann auch einmal richtig pfui, muss man sagen, gegen Ungarn. Was macht Joachim Löw? Eigentlich war er schon Ex-Bundestrainer, jetzt ist er wieder mit drin im Rennen. Also viele tolle Themen, aber auch über die anderen Nationen und wie versprochen die besten Quoten gibt's. Fangen wir doch gleich mal an mit der deutschen Nationalmannschaft. Also gehen wir mal die 3 Spiele durch, die wir gesehen haben. Wir machen das wieder im klassischen Schulnotensystem. Rückblickend Frankreich, Portugal, Ungarn. Wie sieht deine Bewertung aus?
Meine Bewertung, also wenn wir es ganz, ganz kurz fassen, Frankreich Note 3.
Befriedigend
ist immer befriedigend, schon mal gut. Wäre etwas mehr drin gewesen, mit etwas mehr Pech hätte man auch 2-3-0 verlieren können. Deswegen Note 3, immerhin gegen den Weltmeister. Portugal für mich im Spiel, kann ich eine 1,5 geben?
Geht das? Du darfst alles, du hast immer recht.
Ich habe immer recht, das ist schon mal gut. Das höre ich zu Hause nicht so oft.
Ja, ich auch nicht, aber dafür haben wir ja so einen Podcast hier.
Also ich schwanke zwischen 1 und 2. Also ich bin bei einer 1,5, weil es offensiv eine herausragende Leistung gegen immerhin den amtierenden Europameister war. Hinten war man tatsächlich an manchen Stellen doch noch anfällig, deswegen eine 1,5 und gestern eine 5.
Ja, toll. Und schon ist die Stimmung wieder am Arsch.
Schon ist die Stimmung im Keller.
Ja, aber trotzdem, also gehen wir mal die Achtelfinalpartien erstmal überhaupt durch. Ne? Es geht ja los am Samstag. Wales gegen Dänemark, Italien, Österreich, Niederlande gegen Tschechien, Belgien, Portugal, Kroatien, Spanien, Frankreich gegen die Schweiz. Dann wir am Dienstag halt gegen England, gleich natürlich unser großes Thema. Und sollten wir weiterkommen, treffen wir auf den Sieger der Partie Schweden gegen die Ukraine. Die Personaldebatten im deutschen Team, die gehen ja seit diesem Spiel schon munter los. Unter anderem Mats Hummels. Erst hat ganz Deutschland gesagt, es kommt zurück, der Mann muss die Abwehr retten. Jetzt ist er zurückgekommen, aber irgendwie rettet er nicht die Abwehr. Was ist er nun? Held oder Unsicherheitsfaktor?
Ja, ich glaube, der ist mittendrin. Also so beides. Unsicherheitsfaktor ist mir ein bisschen zu viel. Das Eigentor gegen Frankreich, das ist ein Tor, das kann leider fallen, das kann leider entstehen. Das macht er natürlich unterm Strich in dem Moment nicht gut, aber es ist einfach unglücklich. Deswegen, in dem Spiel hat er insgesamt keinen schlechten Auftritt gehabt gegen die Franzosen. Ja, man hat natürlich gesehen, dass er Tempodefizite hat. Da lacht er ja selbst auch manchmal ein bisschen drüber. Vor allem gegen Mbappé, der ihm da, glaube ich, 5-6 Meter weggenommen hat.
Ja, das ist so ein Bild gewesen, wo ich auch dachte, hui, da wird es schon eng, was so die
Das sah fast so aus, als würden wir da hinterher rennen. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber dann natürlich die Monstergrätsche, die wir beide, glaube ich, nicht so hätten machen können.
Kreuzbandriss inklusive.
Kreuzbandriss wahrscheinlich. Ja. Sprunggelenk, alles dabei. Nee, das hat er dann unterm Strich gut gemacht. Und klar, jetzt gegen Ungarn mit einem Stellungsfehler beim ersten Gegentor kann man unterm Strich auch viel besser verteidigen, da die Absprache dann nicht gestimmt. Aber er ist jemand, der sich trotzdem auch im Spiel nach vorne einschaltet. Er hatte diesen wichtigen Kopfball auch, ich glaube, in der 21. Minute, der links an den Pfosten donnert. Wenn das Ding nämlich reingeht, dann ist er der Held. Und so ja, schwankt es ein bisschen zwischen Unsicherheitsfaktor und Antreiber. Aber unterm Strich ist er für mich jemand, der trotzdem sehr, sehr wichtig für das deutsche Spiel ist und auch noch wichtig werden kann, weil er immer nämlich diese Erfahrung hat. Er ist immer ein Weltmeister und wichtig, trotzdem ihn im Kader und auch in der Mannschaft zu haben.
Also Fazit, richtige Entscheidung, dass er insgesamt dabei ist.
Absolut, total. Genauso richtig wie bei Thomas Müller, der ja angeschlagen ist. Aber die zwei sind elementar wichtig für das deutsche Spiel, weil sie auch eben welche sind, die gute Laune in der Kabine auch verbreiten und zudem die jüngeren Spieler, wie ein Musiala zum Beispiel, auch aufschauen. Mhm.
Nun, Musiala, du hast ihn schon angesprochen. Und das ist ja neben Robin Gosens der zweite, den kaum einer in Europa je gehört hatte und viele deutsche Fußballfans vor dieser EM ja auch kaum kannten. Und plötzlich sind sie die neuen Helden. Fangen wir mal an mit Robin Gosens. Also nach dem Portugal-Spiel stand er ja kurz vor der Heiligsprechung. Zu Recht, wie ich finde. Jetzt nach dem Ungarn-Spiel sagt man, okay, also ist jetzt auch nicht immer natürlich in dieser Topform. Wo ist sein wahres Leistungsvermögen?
Ja, ich glaube, dass sein wahres Leistungsvermögen schon natürlich so ein bisschen dazwischen liegt, aber unterm Strich hat Robin Gosens zwei herausragende Leistungen gebracht gegen Frankreich und vor allen Dingen gegen Portugal. Du hast gesagt, wurde da fast heilig gesprochen. Das war einfach ein super Auftritt und ich habe mich mit dem einen oder anderen Italiener auch unterhalten und auch mit dem Sportdirektor von Atalanta Bergamo gesprochen, die ihm auch gleich gratuliert haben und gesagt haben, hey, super Leistung gegen Portugal. Also in Italien ist er jetzt kein No-Name. Also da weiß man schon, was der drauf hat und unterstreicht ja seine Glanzleistung. Leistung schon jetzt seit 4 Jahren bei Atalanta Bergamo. Im deutschen Team brauchst du natürlich noch ein bisschen anzukommen, aber gut, das Spiel gegen Ungarn kann man, glaube ich, ein bisschen ausklammern. Unterm Strich super, dass es Robin Gosens gibt, weil er eben auch jemand ist, mit dem sich die Fans einfach identifizieren. Das ist jemand, der hat vor ein paar Jahren noch an der Tanke gejobbt. Das ist jemand, der nebenher Psychologie studiert, auch was fürs Köpfchen macht und es ist eben jemand, der vielen Fans auch zeigt, wo es hingehen kann, wenn man an sich glaubt. Und deswegen ist es wichtig, elementar wichtig, so jemand zu haben, um vor allen Dingen auch den verloren gegangenen Kredit bei den Fans zurückzugewinnen.
Ja, weil du auch gesagt hast, in Italien ist er natürlich ein großer Name schon, weil er auch seit Jahren Champions League spielt. Gerade Bergamo vor 2 Jahren, und das haben wir hier bei König Fußball nun intensivst damals schon gelobt, war er einer der herausragenden Persönlichkeiten oder war mit einer, die wirklich dieses Spiel und diese Erfolgsserie da geprägt haben. Und eben, er ist ja der König des Mir geht einer ab. Also das hat er jetzt ja schon mehrmals gesagt. Auch das ist ja so ein Poldi-Reloaded-Satz irgendwie, wo man denkt, ja, klar, bei so einem Tor würde mir auch einer abgehen. Und der hat ja noch kein einziges Bundesligaspiel tatsächlich gemacht. Also ich kenne jetzt nicht alles von der Nationalmannschaft, aber so wahnsinnig viele, die bei einer EM oder WM dabei waren, die noch nie Bundesliga gespielt haben, gibt es wahrscheinlich auch nicht.
Ja, stimmt. Würde mir eigentlich auch, müsste ich auch, glaube ich, lange suchen. Das ist ja sowieso eine kuriose Geschichte. Viele Fans da draußen werden es natürlich wissen, aber der ist grundsätzlich riesen Schalke-Fan, wollte früher schon als junger Bub eben zu Schalke kommen, ist da bei einem Probetraining durchgerasselt, beim BVB durchgerasselt bei einem Probetraining. Also ganz, ganz schwer eben für ihn gewesen, da reinzukommen, Fuß zu fassen. Hat lange auch überhaupt gar nicht dran geglaubt, dass er das irgendwann mal als Profi schafft. Also das ist ein Karriereweg, der richtig cool ist. Und ich habe auch schon gesagt, bitte keine Medientrainings bei ihm. Also das soll alles bitte genauso bleiben. Keine feingeschliffenen Sätze wie wir müssen kämpfen, ein Spiel dauert 90 Minuten und so ein Bums. Also das muss schon so bleiben, bitte. Ne?
Also für mich die zwei Antisätze dieser EM sind ja erstens, wir müssen hinter die Kette kommen.
Wir müssen ja, richtig.
Das ist wirklich, und natürlich, wir müssen viel mehr in der Box agieren. In der Box, da wirklich, das ist für mich so ein Begriff, könnte ich jetzt schon sparen, weil mag ich nicht. Aber gut, vielleicht ist es neue Deutsch, aber ich glaube, Herr Gosens wird so einen Satz niemals sagen und das gibt schon mal einen Pluspunkt.
Der wird vielleicht sagen, in der Box ist mir einer abgegangen.
Ja, oder das? Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Mustafi übrigens, ich habe gerade nochmal nachgedacht, der war, glaube ich, 2014 bis dahin auch noch nicht in der Bundesliga, hat aber jetzt ja ein paar schöne Schalke-Spiele auch noch bekommen. Hinter sich, ja. Aber gut, das ist jetzt die Vergangenheit. Dann reden wir über nicht Mustafi, sondern Musiala. Also das ist ja nun wirklich einer, den kannte, glaube ich, in Europa, also maximal 1%, würde ich mal sagen. Nur hat er einen 8-Minuten-Auftritt hingelegt und alle sagen, die 8 Minuten waren schon geiler, als Sané 90 Minuten gespielt hat. Gehst du damit?
Ja, da gehe ich absolut mit. Also Leroy Sané hat ein ganz schwaches Spiel gemacht. In den Anfangsminuten dachte ich noch, hey, der hat echt gelernt, der will sich zeigen, der ackert, der kämpft. Und dann war das einfach viel zu wenig von ihm. Ich erinnere da an die Ecke, die bezeichnet war, 60. Minute, die er aus der Allianz Arena rausgeschossen hat und dafür sogar leider Pfiffe der eigenen Fans geerntet hat. Also der stand etwas neben sich, konnte die Chance nicht nutzen. Und Jamal Musiala, der hat einfach richtig Spaß gemacht. Der kam in der 82. rein, total unbekümmert, frech aufgespielt. Auf der linken Seite dann in der 84. ins Dribbling gegangen, ins entscheidende Dribbling und dann den Pass rein reingespielt in den Strafraum und das Tor von Goretzka zum 2:2. Und das, was ich so cool finde an ihm, das ist so ein frecher, unbekümmerter Bursche. Also wenn man nach den Interviews sich ihn anhört in der Mixzone, hat er nochmal gesprochen, dann spricht er so ein bisschen so ein Mix aus, aus Englisch und sagt dann, ich hatte viel Confidence und Jogi Löw hat mir gesagt, du musst mutig sein und so. Also das war dann irgendwie cool und viele wissen gar nicht, dass er in Stuttgart geboren ist, mit 7 Jahren dann eben zu Southampton und dann zu Chelsea gegangen ist, dort Fußball gespielt hat und eben erst vor 2 Jahren zu den Bayern dann gegangen ist. Also der hätte am Dienstag, wenn wir in Wembley gegen England spielen können, auch auf der anderen Seite stehen können, weil da ja viele Juniorennationalmannschaften bei den Engländern durchlaufen hat. Und zum Glück, muss man sagen, hat sich Joachim Löw, hat sich Olli Bierhoff und auch Hansi Flick, der Bald-Bundestrainer, so vehement eingesetzt, dass er den Adler statt der Three Lions auf dem Brust trägt.
Aber irgendwie auch kurios, ne? Jetzt spielt er sein erstes großes K.O.-Spiel und dann genau gegen England. Das ist doch für den wie Weihnachten und Ostern zusammen, oder nicht?
Ja, hat er auch gesagt. England ist natürlich wie meine zweite Heimat und da gehen die Gefühle dann auch mit mir durch. Er hat auch gleich
gesagt,
Da geht ihm auch einer ab. Der Robin Gosens sagt wahrscheinlich, Junge, mir geht einer ab und dir muss ja noch viel mehr einer
abgehen. Der Trend geht zum Abgehen.
Ja, der Trend geht zum Abgehen, auf jeden Fall. Also der hat auch gleich gesagt, dass er Jude Bellingham geschrieben hat, BVB, mit dem er auch zusammen auch in der Jugend gespielt hat. Also der hat da, glaube ich, richtig Bock und ich kann mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall zeigen möchte, wenn er eingewechselt wird, was er in sich hat.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass so die Emotionen bei mir wieder zurück sind. Ne? Also jahrelang
merkt hat man sich gar das, nicht.
Nein, aber wirklich jahrelang hat man sich so ein Länderspiel entweder gar nicht angeguckt oder so, ja, gut, verloren mal wieder oder eben kurz aufgeregt. Gestern, du hast ja, so schön das ist, jemand auch zu loben, du hast Sané angesprochen und eigentlich tut einem ja der Junge ein bisschen leid, weil das ist wirklich ein begnadeter Kicker.
Total.
Eigentlich, aber in der Nationalmannschaft hat man das Gefühl, macht er fast alles falsch. Nicht nur die Ecke. Mich hat diese Szene kurz vor dem Ende, wo wirklich Konter, 3 Mann, er muss ihn eigentlich nur in die Mitte bringen. Ich habe das halbe Möbeljahr in der Redaktion zerstört, weil ich dachte, das gibt's doch rein. Den hätte ich ja sogar reingekriegt. Aber das ist ja eben genau das, was man...
Der wollte nach London, er wollte nicht nach Bukarest, weil hätten wir getroffen, hätten wir nach Bukarest fliegen müssen.
Aber da habe ich wirklich gedacht, den kannst du doch gar nicht so schlecht reinspielen. Aber wie gesagt, bleiben wir mal positiv und denken, Mensch, endlich riecht man sich halt mal wieder auf. Aber glaubst du, er kriegt noch die Kurve oder ist eigentlich der Drops gelutscht, weil nach dem Auftritt wird den Löw nicht nochmal in die Startelf bauen?
Ja, jetzt ist, glaube ich, wichtig, dass man ihn nicht fallen lässt. Also Joachim Löw und auch die Mannschaft. Ja, aber
das ist doch kein Hilfswerk, so eine EM. Also jetzt, wir bauen doch hier nicht kränkelnde Spieler auf. Dann kannst du ja gleich immer nur Werner und Sané da vorne reinstellen. Fakt ist doch auch, die haben in der Nationalmannschaft nicht geliefert.
Absolut richtig. Aber Fakt ist auch, dass Leroy Sané eben ein Typ ist, der ein bisschen mehr in sich gekehrt ist und der sich vielleicht auch Kritik ein bisschen mehr zu Herzen nimmt als andere. Es gibt solche Charaktere, an denen geht das völlig vorbei. Also wichtig ist, dass der Bundestrainer ihm jetzt trotzdem Mut zuspricht, dass die Mannschaft hinter ihm steht. Und das wird sie auch. Und ich kann mir vorstellen, oder ich gehe eigentlich fest davon aus, wenn das Turnier weiterläuft, dass Leroy Sané noch wichtig wird.
Aber ist es nicht auch ein bisschen willkommen in der Berufswelt?
Ja, vor allen Dingen, wenn man auf sein Konto guckt, muss man auch schon fast sagen, willkommen in der Berufswelt.
Ja, das Argument will ich ja mal gar nicht zählen, weil das natürlich tut das weh und keiner möchte mangelnde Wertschätzung haben, aber wenn man halt so einen Beruf hat und das ist nun mal Fußballer und verdient eine Menge Geld und bringt dann halt nicht das, was die Fans erwarten, dann ist es völlig legitim, da auch Kritik zu üben. Ob das jetzt mit Pfiffen sein muss, und natürlich tut man ihm auch keinen Gefallen. Frag mal eben bei Timo Werner, der freut sich immer noch nicht so wahnsinnig auf Länderspiele, tippe ich mal, weil der auch da merkt, da ist die Luft halt ganz schön dünn, wenn man da erstmal im Fokus der Fans ist. Aber ich sehe da keinen Ausweg jetzt, weil nochmal, du kannst jetzt nicht sagen, komm, lass ich jetzt nochmal Achtelfinale und Viertelfinale sich ein bisschen warm spielen. Vielleicht wird er dann im Halbfinale ein Faktor. Die Zeit haben wir doch nicht.
Nee, die Zeit haben wir nicht. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass er gegen England in der Startaufstellung stehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es da wieder eine Veränderung geben wird. Ilkay Gündogan, der ja ein guter Kumpel auch noch von City-Zeiten zu Leroy Sané ist, hat gefordert, hat gesagt, der muss von Anfang an spielen. Das ist jemand, der braucht das Selbstvertrauen, der muss spielen. Ich glaube aber nicht, dass er das im nächsten Spiel tun wird. Ich glaube trotzdem, dass er auch in den letzten 20, 25 Minuten, wenn er eingewechselt wird als Joker, trotzdem wichtig sein kann, weil er mit einem Dribbling ein ganzes Spiel entscheiden kann. Aber das wird noch ganz spannend zu sehen, wo es hingeht.
Ja, ich fände es ja super als Joker. Vielleicht hat er da auch nicht so den Druck, weil klar, Startelf, da erwarten alle sofort große Dinge und er lebt ja eigentlich von der Leichtigkeit. Wo du schon Gündogan ansprichst, auch der, finde ich, ist im Verein wirklich überragend. Ich bin ein liebevoller Anhänger dieses Jungs und zwar bei Manchester City, was er da gezeigt hat in den letzten Jahren. Und wenn Pep Guardiola schon ihn fast adoptiert hat, dann weiß man, welche Fähigkeiten der hat. Aber auch da denke ich mir immer, ja, bei der Nationalmannschaft
kann ein bisschen mehr kommen. Ja, ne?
Also ist das England gehen oder warum Werner, Sané,
ja, stimmt,
waren irgendwie auf der Insel alle soweit okay?
Ja, es ist, glaube ich, eine Sache auch vom Verein. Also Ilkay Gündogan hat natürlich eine ganz andere Position bei Pep Guardiola, bei Manchester City als zurzeit in der Nationalmannschaft. Er spielt da als Achter, fast schon als Zehner. Und diese Rolle, die spielt er einfach nicht bei der Nationalmannschaft.
Welche spielt er denn da?
Ja, er spielt eben auf der Doppel-Sechs neben Toni Kroos den offensiveren Part. Kroos eher als ich sag mal, Zerstörer, als der dann auch die Bälle nach vorne spielt. Und Ilkay Gündogan ist da eben mehr ins Spiel eingebunden, aber hat dann eben nicht so die Freiheiten, wie er es dann im City-Spiel hat. Und deswegen sag ich auch schon seit Wochen, diese Doppel-Sechs, die funktioniert nicht, die kann nicht funktionieren. Deswegen würde ich da eine Veränderung auch vorziehen und würde Goretzka und Kimmich auf dieser Sechs spielen lassen. Das wäre meine klare Forderung an den Bundestrainer. Machen wir das am Ende nicht.
Ja, ich frage auch nochmal, für einen Freund sagt man ja immer so schön. Ja. Also erklär mir doch mal, weil das ist ja auch so eine schöne Fußballformulierung. Erklär mir doch mal den Unterschied zwischen der Sechs und der Acht.
Also der Unterschied auf der Sechs natürlich ist...
Ist vor der Abwehr.
Also eigentlich ganz einfach so. Unterschied auf der Sechs ist, dass eben jemand nicht so extrem in das Spiel nach vorne auch eingebunden ist, mehr eben vor der Kette agiert und die Bälle nach links und rechts verschiebt. Also der Achter ist dann eher das Bindeglied dann auch zwischen der Sechs und zwischen der Zehn oder dem Stürmer eben ganz vorne.
Genau, steht aber gefühlt 3 Meter nur vor der vermeintlich. Genau. Bedeutet eigentlich, können wir es zusammenfassen.
Sehr lauffaul.
Der Sechser reagiert eher, weil er noch sich als Teil der Defensivabteilung mehr sieht und der Achter agiert 2 Meter weiter vorne, versucht aber genau eben das Umschaltspiel da nach vorne zu bringen.
Richtig, genau.
Guck mal, wieder was dazugelernt.
Wieder was dazugelernt.
Ja, eben. Das ist ja,
ich bin eher der Achter, würde ich sagen, du bist eher der Sechser oder andersrum.
Ich bin eine abkippende Zehn und das war ich schon seit Jahren, muss ich sagen. Also auf der Waage bin ich übrigens, na, lassen wir das. So. Also, Musiala haben wir besprochen, großartiger Typ, mit einer großartigen England-Vergangenheit auch und dieses Endspiel. Für uns ist es gefühlt ein Endspiel, finde ich, weil jetzt K.O.-Runde, das rockt eh. Wenn man da mal so auf den Marktwert guckt, dann muss man eigentlich sagen, wir spielen gegen die geldgeilste Mannschaft vom Marktwert auf diesem Planeten, richtig?
Ja, ob sie geldgeilste ist, oder
nein, nenn das mal werthaltig.
Die werthaltigste.
Ja, so.
Ja. Ja. 1,27 Milliarden Euro, so teuer oder so groß ist der Kaderwert der englischen Mannschaft. Wenn man da beispielsweise auch auf den Jadon Sancho guckt, der ist 100 Millionen Euro wert, spielt beim BVB eine überragende Saison. Und bei Gareth Southgate 6 Minuten bisher. Also der ist einer der teuersten Spieler. Ich glaube, so einen teuren Spieler haben wir im deutschen Kader gar nicht. Aber bei den Engländern spielt er nicht mal eine Rolle. Also das ist schon bezeichnend. Ne? Die Franzosen liegen knapp drunter mit 1,03 Milliarden. Und dann kommen wir Deutschen mit 937 Millionen Euro.
Wer ist denn unser wertvollster Spieler eigentlich?
Boah, wer ist unser wertvollster Spieler?
Also ich meine, gehen wir es mal durch. Also Herr Neuer wird nicht mehr so wahnsinnig viel Transfer erlösen können.
Nee, ich würde fast behaupten, Kai Havertz natürlich auch durch das Champions-League-Tor. Der könnte so irgendwo an seine 80, 90 Millionen Euro rankommen.
So viel hat er ja auch gekostet.
So viel hat er auch gekostet. Aber müssen wir gleich mal durchchecken.
Ja, aber guck mal, Gündogan, Groß ist eben Herbst seiner Karriere. Davor haben wir dann halt Rüdiger, achso, Gosens vielleicht. Aber Gosens wird jetzt auch, tippe ich mal, einen Marktwert haben von 35?
So, ja, Gosens wird ungefähr bei 35 liegen, ist auch die Summe, die Atalanta Bergamo für ihn fordert. Bei ihm ist ja gerade unklar die Zukunft eben. Hat er noch einen Vertrag bis 2023 bei Bergamo, aber er will wechseln, Bergamo will Geld mit ihm machen, also 35 Millionen ist sein Marktwert. Ich kann mir trotzdem vorstellen, Joshua Kimmich, dass der noch einen ziemlich hohen, großen Marktwert hat.
Der reißt unsere Quote nach oben.
Der reißt die Quote auch ein bisschen nach oben. Aber durch die Bank weg, da sind natürlich Spieler dabei, die schon Spaß machen und das ist auch schon sehr interessant zu sehen. Also das wusste ich beispielsweise gar nicht. Die Niederländer liegen bei 637 Millionen Euro, also ist eine Diskrepanz von fast 300 Millionen Euro zwischen den Holländern und den Deutschen. Also,
man kann fast sagen, zwei niederländische Mannschaften sind zusammen so viel wert wie die Engländer.
Richtig, fast.
Ja, gut. Aber wir werden sehen, was das Ganze bedeutet. Also von den Namen ist es, glaube ich, das geilste Achtelfinale. Ne? Also England gegen Deutschland, also nicht nur für die handelnden Fans, also sprich für die Deutschen und für die Engländer ist das ein Feiertag, sondern ich glaube, da guckt auch ganz Europa höchst interessiert und vielleicht auch ein bisschen amüsiert drauf. Denn eins ist ja auch mal klar, wer ist denn jetzt der Favorit?
Wer ist der Favorit? Also erstmal, um da auf deine Frage zu kommen, geil, hat Joshua Kimmich gesagt, was Besseres gibt's gar nicht, ein schöneres Spiel gibt's gar nicht.
Dem geht auch schon wieder einer
ab. Ne? Also das ist hier, der Titel der Show muss ja fast schon heißen, hier heute hier der Folge, hier geht uns einer ab. Ne? wer ist der Favorit? Ist, glaube ich, schwer zu sagen. Wenn man so ein bisschen nach England hört, dann sind die ganz froh, dass sie gegen uns spielen. Und wenn wir aber so ein bisschen über die Engländer reden, sagen wir nehmen das auch an, sind auch ganz froh. Ne? Also ich glaube, das ist
warum sind die Engländer froh? Wir haben die doch gefühlt 38 Mal geschlagen.
Ja, das stimmt. Michael Owen hat das jetzt beispielsweise getwittert, der hat gesagt, hätte uns schlimmer treffen können als die Deutschen. Ne? Also so, da ist
Moment,
mal.
Also, aber ja? Also auch da muss man ja sagen, wird bis zum Dienstag noch eine Menge in den Medienlandschaften beider Länder los sein. In England, das ist ja auch ein bisschen Vorurteil, aber da
die rollen sticheln ja auch immer ein
bisschen. Ja, da ne? kommen ja immer die deutschen Panzerrollen wieder ja, und so. Also das ist ja dann auch teilweise auf sehr hartem Niveau nach unten gegriffen. Aber also ich sehe bei beiden Ländern doch eigentlich eine Vorfreude, weil, wie du schon sagst, jeder denkt, naja, so geil sind die jetzt auch nicht. Also eigentlich doch ein Duell zweier, die irgendwie ihre Form noch nicht gefunden haben, die von großem Ruhm leben und die Lust haben, es dem anderen zu zeigen. Weil ein Sieg gegen England ist doch gefühlt 2 Siege gegen Holland wert.
Ja, total. Also das ist
sehr strange Vergleich.
Aber nee, ich weiß schon, was du meinst. Nee, das ist auf jeden Fall das Spiel des Jahres für England mindestens. Ich glaube für uns auch. Schade, dass es schon im Achtelfinale ist. Und also ich bin heiß. Ich habe ja heute mal geguckt. Wir haben die Flüge jetzt schon gebucht, Kollege Florian Plettenberg und ich. Für uns geht's nach London tatsächlich, nach Wembley. 45.000 Zuschauer und wahrscheinlich kein einziger Deutscher, weil aufgrund der Quarantäneregelung ist es kaum möglich für die deutschen Fans da vor Ort zu sein. Also ich glaube, die Engländer, die machen dann richtigen Hexenkessel aus dieser ganzen Sache draus.
Das gab es ja auch noch nie, ne? Also im Wembley-Stadion 45.000, also gut, da passen ja eigentlich viel mehr rein, aber bei 45 wird da schon durchaus Stimmung sein. Und tatsächlich, es darf ja kein Deutscher mit hin, wegen der ganzen Quarantänebestimmung. Aber du darfst hin, aber kannst dich ja auch nicht im Deutschland-Trikot da irgendwie durchmogeln.
Nee, richtig. Also ich darf auch nicht in den Pub gehen, weil wenn mich da erwischt werde in einem Pub, dann könnte es hohe Strafen geben, weil wir Reporter nur dazu veranlasst sind, vom Hotel bis an den UEFA-Spielort zu fahren. Mehr ist auch für uns nicht möglich. Also das ist bitter, das ist schade, weil so ein Spiel, da will man natürlich auch am Abend vorher im Pub sein und ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen und gucken, was da los ist, was abgeht, und will auch die rivalisierenden Fangesänge zwischen den beiden Lagern hören, und das wird leider fehlen.
Ich habe mir heute wirklich, und das hat mir echt Freude gemacht, nochmal dieses Football is Coming Home Video von 1998 für die Älteren unter euch. Das war wirklich damals ein Kultvideo. Es ging ja ursprünglich, gab es 96 zur EM, die ja Deutschland gewonnen hat, eben dieses Football is Coming Home von den Three Lions.
Und sing dann das doch nochmal.
Aber ich glaube, jeder, wirklich, gibt es nochmal ein bei einem befreundeten Dienstleister, der da Google oder wie auch immer heißt, und dann nehmt die 98er Version, weil da kommt ja dann nochmal alles aus dem 96er-Duell. Deutschland hat ja im Halbfinale Elfmeterschießen Andi Möller in seiner Ronaldo-Gedächtnispose das Ding geholt. Und da sind alle Highlights nochmal mit drin. Unter anderem ja auch, dass die deutsche Mannschaft nochmal gegen englische Fans spielt. Robbie Williams steht da im Fancore und alle haben riesen Spaß. Und auf den Trikots steht Kunz überall. Kennst du eigentlich die Geschichte, warum
Nein,
das ist?
Nein, die kenne ich tatsächlich nicht. Freddy.
Also, ich versuch's mal zusammenzufassen. Der Kollege hat es mir gerade auch nochmal erzählt. Also, es gibt in diesem Video halt die beiden Fanlager, und bei der deutschen Mannschaft haben alle den Namen Kunz nur drauf. Und Kunz ist, sagen wir mal im Englischen, wenn man es so ein bisschen anders ausspricht, ein Wort für, nennen wir es mal, den Maschinenraum des Mannes. Ja? Also sagen wir mal so. Und das ist halt immer der Witz damals gewesen. Und Stefan Kunz wurde das halt ganz oft von seiner Mutter damals gefragt und hat jetzt in 1000 Interviews schon mal erzählt, da sagte mal seiner Mutter, Mensch, wieso haben die denn alle in diesem Video hier Kunz drauf? Und er kannte natürlich die Begründung, die halt so ein bisschen, naja, ein Geschmäckle hat, und hat seiner Mutter immer gesagt, nee, die sind alle halt Fans von mir gewesen.
Hat sie nicht
und,
ganz liefern.
Ja, genau. Aber fand ich eine sehr schöne Anekdote.
Aber schöne Geschichte, ich habe gehört, dass seine Mutter, als der im Finale dann 96 die Queen natürlich vorbeikam und die Medaillen übergeben hat, hat Stefan Kunz mal bekannt gegeben, dass seine Mutter meinte oder ihn extra angerufen hat und meinte, Junge, da kommt die Queen, vor dieser Frau machst du so eine tiefe Verbeugung. Und das hat er dann auch gemacht.
Ja, guter Junge. Ja,
gehört sich so, ne?
Ja,
ist noch erzogen,
auch,
oder?
Und der ist auch Europameister gerade geworden. Nicht nur damals, sondern jetzt eben auch nochmal. Und zwar mit der U21. Ein echter Held. Ein Wort noch, Jadon Sancho haben wir schon besprochen. Toller Typ, aber irgendwie sieht das in England keiner. Zumindest eben nicht der Nationaltrainer. Jude Bellingham ist eigentlich im Vergleich zu Sancho bei Dortmund im Schatten. Aber da steht er im Licht. Warum?
Ja, so ganz verstehe ich es auch nicht. Es sind natürlich unterschiedliche Positionen. Wir haben jetzt eben über die Sechs gesprochen. Bellingham ist ein Sechser, ein klassischer Sechser. Und Jadon Sancho ist halt jemand, der über die Flügel kommt. Und da hat man halt mit einem Saka, gut, Grealish spielt eher im Zentrum, aber man hat halt einfach ein unfassbar hohes Überangebot eben auch an Topspielern auf diesen Positionen. Und deswegen kommt er eben aktuell nicht ganz so zum Zug wie Jude Bellingham, der eben schon 30 Minuten gespielt hat. Eben auch ein Junge ist, der für sein Alter tatsächlich fast noch mal ein bisschen reifer ist, hat man manchmal den Eindruck, als ein Jadon Sancho. Jemand, bei dem hat man wirklich das Gefühl, wenn du dich mit dem auch unterhältst, dass der schon seit Ewigkeiten im Profigeschäft dabei ist. Also für einen 17-Jährigen sehr, sehr reif. Greif macht sehr, sehr Spaß und auf den, wenn der kommt und spielt, müssen die Deutschen auch echt aufpassen.
Tja, die Engländer haben einen tollen Kader, natürlich auch mit Harry Kane und Co. Wir werden gleich noch über die Torschützen reden, wenn sie denn treffen. Aber wir gucken erst einmal auf die Wettquoten. Und zwar, wer ist Favorit? Auch da hast du dich ein bisschen eingearbeitet. Wir haben uns das gemeinsam erarbeitet, zusammen eben mit den Buchmachern und gucken drauf. Wer ist tatsächlich Favorit in diesem Spiel?
Tatsächlich leichter Favorit sind die Engländer.
Skandal,
ne? Da fängt schon an.
Da bin ich schon sofort dagegen.
Ja. Ja, was ist mit den Buchmachern los? Ja. Nee, die Engländer haben tatsächlich eine Quote von 2,5. Das heißt, wenn man 10 Euro Einsatz eben reinhaut in die Kasse, dann kommen am Ende 25 raus. Und wenn Deutschland gewinnt, ist es 2,87. Und ein Remis nach 90 Minuten unentschieden liegt bei 3,3. Was ich sogar fast für die wahrscheinlichste Variante halte, weil ich mir vorstellen kann, dass es ins Elfmeterschießen
geht. Ich auch, genau. Also ich würde zwei Wetten vorschlagen. Wir machen erstmal Remis, ne? Holen wir aus 10 Euro schon mal 33 und sagen aber, sichern uns quasi nochmal ab und sagen auch, es geht ins Elfmeterschießen. Da ist übrigens völlig Wurst.
Southgate verschießt, oder?
Ja. Genau, Andi Möller nochmal, hau dich rein. Da ist die Quote bei beiden gleich. Also da wissen die Buchmacher dann auch nicht mehr, wer gewinnen soll. Also wer im Elfmeterschießen gewinnt, und da sind wir doch immer im Vorteil gegen England. Da kriegen wir, glaube ich, zehnfaches Geld oder so.
Richtig, da ist er bei 10,25 die Quote. Also das wird sich lohnen. Die deutsche Mannschaft trainiert Elfmeterschießen, die Engländer aber auch, habe ich mir sagen
lassen. Und zwar seit einem halben Jahr oder so, ne?
Seit einem halben Jahr. Also die wollen sich die Schmach nicht ergehen lassen, im Achtelfinale in Wembley wieder beim Elfmeterschießen gegen Deutschland auszuscheiden.
Ja, und wirklich auch,
ich lache schon ganz schadenfroh, weil ich denke, dass es passieren kann.
Doch, es kann wirklich passieren. Und ich habe mir in der Vorbereitung auf diesen schönen Podcast wirklich dieses ganze Spiel nochmal angeguckt von 96. Jetzt ohne Flachs. Es lief letztens nochmal irgendwie bei den Kollegen von Magenta in der Vorbereitung und dann war so Verlängerung. Dann kam ja dieses Elfmeterschießen. Es haben ja alle 10 getroffen. Und dann erst hat der Southgate eben verknallt und Andi Möller bumst ihn rein und alles ist gut. Aber bis dahin war das eine total sichere Bank, so ein Elfmeterschießen. Also von wegen, die Engländer haben jedes Mal nur den Pfosten oder Stadiondach abgeknallt. Total.
Denkt man so, ne?
Ja, denkt man so. Ja. Image-mäßig knapp über der Waldlaus, was Elfmeterschießen angeht. Aber tatsächlich sind sie torgefährlich. Stichwort Torschützen. Welcher Mann, der wahrscheinlich auf der grünen Wiese agieren wird, ist für die Buchmacher der wahrscheinlichste Torschütze, dass er trifft. Bisschen umständlich formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ungewöhnlicherweise Harry Kane, den sie in England schon Harry Payne taufen, weil er eben bisher noch gar nicht getroffen hat, der Kapitän, kommt noch überhaupt gar nicht ins Spiel, aber die Quote, dass er trifft, sehr, sehr niedrig, am niedrigsten von allen mit 2,65.
Gut, und ich glaube auch bei den Deutschen habe ich auch lange geguckt in dieser Liste. Also vorne sind erstmal Kane, da sind Calvert-Lewin, dann Raheem Sterling. Ich muss ein bisschen Musiala hätte ich fast gesagt, damit ich mich ein bisschen da einenglische. Und dann aber erst die Deutschen. Und wer ist der torgefährlichste Deutsche für die Buchmacher?
Die Buchmacher, Serge Gnabry zusammen mit Timo Werner, 3,7 die Quote.
Wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich gestehen. Also da hätte ich fast die Goretzka schon eher reingesetzt.
Da hätte ich fast einen Goretzka reingesetzt, vielleicht auch sogar einen Havertz, ne? Immerhin jetzt zweimal auch schon getroffen. Ja. Also, aber der, das dauert ein bisschen, bis der auftaucht. Also 3,7 für Gnabry und Werner. Ich hätte nichts dagegen, wenn die treffen.
Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, der Werner wird ja gar nicht spielen. Also zumindest am Anfang nicht. Von daher ist es relativ schwierig, dass er das erste Tor macht.
Ja, oder richtig. Überhaupt trifft. Ja, richtig. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der von Anfang an spielt. Ein Thomas Müller, bei dem vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, sind wir ja eigentlich eher davon ausgegangen, dass er ausfällt wegen seiner Kapselverletzung. Aber es hat gereicht zu einem Kurzeinsatz. Vielleicht kriegt man das so hin, dass er sogar am Dienstag, man hat ein bisschen Vorbereitungszeit, dann eben spielt. Seine Quote liegt bei 4,40 und ist etwas schlechter als die von Jadon Sancho. Weil das der Engländer trifft, ist eine Quote von 4,35, aber dafür muss er spielen.
Ja.
6 Minuten bisher erst gespielt, also sehr unwahrscheinlich eigentlich.
Ja, ich sag alles auf Goretzka. Ich finde, das ist ein super Typ, über den haben wir gar nicht gesprochen. Der war auch verletzt, jetzt ist er wieder zurückgekommen. Ja, er macht das Tor, das gibt natürlich einen Extra-Bonus.
Und sein Jubel noch viel geiler.
Ja, der Jubel ist eine 1. Also sich da vor die Ungarn, wie du ja sagst, vor die Ungarn zu stellen, dann das Herz zu machen. Ich dachte auch echt, neue Liebe, was ist los? Und dann sagt er ja auch noch völlig zurecht, nein, das war ein politisches Statement, was ich geben wollte. Da musst du ja erstmal drauf kommen, wenn du so ein Ding reinmachst.
In dem Moment, ne?
Ja, eigentlich geht dir einer ab in dem Moment und dann machst du das Herz.
Ja, nee, absolut. Da sieht man, was das für ein kluger Junge ist, der sich wirklich auch abseits des Feldes für politische Themen einsetzt, der clever ist, der smart ist und in dem Moment wirklich auch an diesem Block, wo wirklich einige furchteinflößende Jungs wirklich auch drinne waren, dann so schnell zu reagieren und dann eben Spread Love und das Herz zu formen. Sehr, sehr cool und vielleicht das stärkste Zeichen, was man an diesem Abend setzen konnte.
Definitiv. Wir gehen mal kurz von diesem Giga-Duell Deutschland gegen England oder England gegen Deutschland weg und gucken auch mal auf die Highlights der Vorrunde. Also jetzt ist ja quasi die Tage, wo man ein bisschen durchschnaufen kann. Am Samstag geht's dann halt weiter. Was ist dir so aufgefallen und hängen geblieben in dieser Vorrunde bislang? Was sind so Highlights? Also klar, ich glaube, Eriksen, brauchen wir nicht drüber reden, das war so der Schockmoment der ersten Tage mit einem Happy End. Aber was ist vielleicht auch spielerisch und sportlich für dich momentan so ein echtes Highlight dieser Europameisterschaft?
Genau, den hast du angesprochen, da muss man ja fast schon seine ganze journalistische Neutralität so ein bisschen links liegen lassen, weil man sagen muss, dass die Dänen es wirklich noch geschafft haben. Hut ab, sehr, sehr cool. Da freut man sich wirklich bei all dem, was passiert ist, wie die Mannschaft hinter Eriksen gestanden hat. Ich glaube, das hat ihn noch mehr zusammengeschweißt. Also wirklich eine tolle Geschichte. Und mir gefallen einfach die Italiener. Also von der Hymne, ja, wie die, die rausdonnern und rausschmettern bis aufs Spielfeld, bis nach dem Abpfiff. Also das ist wirklich eine verschworene Einheit und die machen mir am meisten Spaß
bisher. Ja, und man muss auch sagen, die Italiener grölen nicht nur fantastisch ihre Hymne, sondern die freuen sich halt auch nur über ein Tor. Ich werde ja nicht vergessen, beim zweiten Tor von Havertz gegen Portugal, also das erste war ja ein Eigentor, aber beim zweiten dachte ich,
gar nicht so, ne?
Erde an Havertz, das war ein Tor. Kann dir mal einer abgehen? Jetzt, ja? Also freu dich doch mal bei den Italienern, die tanzen mit dem Trikot, irgendwie Bambinis werden alle umarmt, es ist eine Riesenparty. Also da finde ich, können wir auch noch mal ein bisschen zulegen.
Da können wir emotionaler werden, auf jeden Fall. Ja. Und besser aussehen können wir auch noch ein bisschen, weil wenn ich mir die Italiener angucke, wie die da draußen, der Mancini mit einem maßgeschneiderten Anzug, blaue Hose, graues Sakko, Krawatte, also sieht schon top aus.
Ja, ne? Wobei Joachim Löw ja mittlerweile bis zum Bauchnabel sein Hemd auf
hat. Ja.
Also er kommt ja auch in die Richtung langsam.
Hat was vor, muss man fast schon denken. Ja, ne?
Im Herbst der Karriere will er jetzt modisch nochmal glänzen. Das muss man deutlich sagen. Also ich finde mal, wir gehen kurz die Achtelfinalpartien durch und zwar wirklich mit einem Blitzstatement von dir und ich gebe meinen Senf auch dazu, wer denn tatsächlich weiterkommen wird. Fangen wir also an mal mit Wales gegen Dänemark. Dänemark gerade angesprochen. Wales ist mehr als Gareth Bale und trotzdem ist das ja irgendwie so das Underdog-Duell, finde ich.
Richtig, absolut. Wales sehr, sehr unbequem zu spielen, natürlich auch da, die ganze Nation steht hinter denen, auch ein verschworener Haufen, aber trotzdem unterm Strich Dänemark mit einem Pierre-Emil Højbjerg beispielsweise, der ehemalige Bayern-Spieler, sehr viel Qualität eben da, Braithwaite, der auch bei Barcelona vorne drin spielt, also die Dänen kommen für mich weiter.
Das Kuriose ist, da müsste man eigentlich auch nochmal nachgucken, wo jetzt diese ganzen Spielorte sind, weil da bin ich jetzt überhaupt nicht mehr im Bilde, wer jetzt wo spielt, weil gefühlt war das ja bislang für die Hälfte der Nationen immer ein Heimspiel, weil irgendwie hatte Rom war immer Italien, Deutschland hatte über seine Heimspiele, selbst die Ungarn haben viel zu Hause gespielt. Also das werden wir gleich nochmal überprüfen. Wer kommt weiter? Wales oder England? Wales oder Dänemark?
Dänemark.
Dänemark kommt weiter. Gut. Also, glaube ich auch, das Projekt Herzensliebe geht für weiter. Die Dänen geht weiter. Und 92 haben die uns schon mal alle wirklich weggeknutscht vor Freude, als die damals von den Urlaubsbänken zur EM gefahren sind. Ich finde, die EM bietet viel mehr Überraschungspotenzial als eine WM. Also überleg mal, Dänemark, dann Otto Rehhagel mit den Griechen, auch die Portugiesen vor 5 Jahren, hätte ja keine Sau auf dem Zettel gehabt. Irgendwie passiert bei der EM meistens mehr Rock'n'Roll als bei einer WM. Die Isländer beim letzten Mal auch.
Ja, stimmt, da hast du recht, ist absolut richtig. Also, wobei man fast schon sagen muss, bei den Türken beispielsweise habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber dafür sind die Belgier irgendwie ganz vorne dabei. Ne? Es ist ja der Geheimfavorit schon seit Jahren, aber diese diesmal...
Weltranglisten-Erster,
genau, wobei ich von dieser Weltrangliste nicht viel halte.
Ich kannte die bis vor einem halben Jahr gar nicht so richtig. Ja.
Ganz, ganz seltsam, was für Mannschaften da dann auch eben ganz, ganz vorne stehen, aber klar, die Belgier, Geheimfavorit und vielleicht können sie es diesmal wirklich untermauern.
Also, ich glaube, die Weltrangliste hat erst wirklich für die deutschen Fußballfans Relevanz gewonnen, als man wusste, dass Nordmazedonien auf Platz 100 sowieso gefühlt war. Also es war auf jeden Fall total weit
richtig, hinten. Zwischen San Marino und zwischen, ich weiß es
Betriebs-
gar nicht,
Betriebs-11, BASF, richtig. Irgendwie sowas. Also genau. Es war irgendwie da hinten. So, Italien gegen Österreich. Ich freue mich ja für die Österreicher und Marco Arnautovic ist ja auch mehr Straßenfußballer, geht nicht. Also dem geht nicht nur einer ab, sondern manchmal denkt man, dem gehen gleich zwei ab.
Zu viel
und
ab, ne?
Zwei zu viel ab. Aber bei dem Spiel Italien-Österreich, bei aller Liebe für Kaiserschmarrn und Co., ich glaube, das wird nichts.
Nee, das ist dann Pizza und Co., ne? Also ja. Da, die Italiener werden das Rennen machen, wobei ich sagen muss, Österreicher, der spielt ja die halbe Bundesliga, ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber die Italiener, die da führt kein Weg dran vorbei und das ist für mich zurzeit einer der großen Favoriten. Die kommen weiter.
Gut, Niederlande gegen Tschechien. Tschechien so ein bisschen, kennt man gar nicht so viele, aber haben eben eine tolle Vorrunde gespielt. Jetzt sind sie gegen die Niederländer oder gegen die Holländer mit dran. Was glaubst du, ist da am Ende zu erwarten?
Ja, da glaube ich in dem Strich auch, dass dass die Holländer weiterkommen, haben jetzt noch nicht zu 100% überzeugt, haben auch ein knappes Spiel beispielsweise gegen Nordmazedonien gehabt gegen die Ukrainer mit einem 3-2, aber unterm Strich...
Solange es nicht die Ungarn waren.
Solange es nicht die Ungarn waren, ja genau. Nee, aber unterm Strich kommen die Holländer weiter, haben wirklich eine sehr gute Offensive und macht Spaß, denen zuzugucken.
Belgien gegen Portugal, freue ich mich sehr drauf. Portugal übrigens ja auch nur mit 3 Unentschieden beim Titelgewinn vor 5 Jahren unterwegs in der Vorrunde. Sind jetzt aber auch so, haben sich ja durchgemogelt gefühlt eben mit Platz 3, auch wenn das alles verdammt eng war. Jetzt gegen einen der Top-Favoriten. Ich sehe Belgien nicht so in der Favoritenrolle, auch wenn es wahrscheinlich alle glauben, oder du nicht?
Nee, so genau sehe ich das auch nicht. Also ich würde fast behaupten, dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Die Portugiesen haben mich sehr enttäuscht gegen uns. Also da muss man ja fast schon die Frage stellen, waren die Deutschen so gut in der Offensive oder waren die Portugiesen einfach so schlecht hinten? Ne?
Wir sagen, wir waren so gut.
Aber wenn die Belgier mit Lukaku und Coda wirklich alles in die Waagschale werfen, dann kann man den...
De Bruyne kann auch,
habe ich mir sagen lassen, ganz gut Fußball spielen. Dann Hazard spielt da noch in Witzel beispielsweise auf der 6, der wieder fit ist. Also das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, darf man nicht unterschätzen. Und Portugal ist mir zu viel Ronaldo. Die haben jetzt 5, oder er hat 5 Tore gemacht. Er trägt diese Mannschaft wie kein Zweiter. Ich glaube, dass am Ende nicht reichen wird und die Belgier weiterkommen. Wobei das so ein Spiel ist, wir sind ja hier groß mit Wetttipps auch dabei. Da glaube ich, dass es in die Verlängerung gehen kann. Da würde ich mal unentschieden tippen, am Ende schaffen es die Belgier.
Ich habe ja vor dem Turnier tatsächlich auf Belgien auch gesetzt und habe gedacht, okay, aber so überzeugt
haben die mich. Als EM-Sieger?
Ja, auch im Sport 1 Tippspiel. Also, ja. Und ich liege leider noch im hinteren Mittelfeld, aber die Formkurve zeigt nach oben beim
Tipp. Ist ja alles noch möglich.
Alles noch möglich. Also du sagst, Belgien kommt weiter.
Sage ich, ja.
Gut, dann sind wir bei Kroatien gegen Spanien. Spanien zweimal puh, aber dann eben mit einem 5-0-Erfolg am letzten Spieltag haben sie sich so ein bisschen warm geschossen. Sind die jetzt in Top-Temperatur unterwegs?
Genau, ein ganz, ganz schweres Spiel zu tippen. Fast das Schwierigste, weil die Kroaten natürlich immerhin noch Vize-Weltmeister, breite Brust, viele, viele Top-Spieler, beispielsweise auch ein Luka Modric, der die Jungs da auch immer mitträgt. Die Spanier haben mich phasenweise enttäuscht bei dem Turnier, hatten auch eine sehr schwere Vorbereitung mit diesen ganzen Corona-Fällen, die es gab. Diesmal kein Realspieler dabei, was ja auch sehr überraschend ist, eine junge Mannschaft im Umbruch. Vielleicht haben sie sich ein bisschen freigeschossen gegen die Slowaken, war es, glaube ich, ne? Das 5-0. Mhm. Ich glaube aber, dass die Kroaten weiterkommen. Das ist für mich die kleine Überraschung in diesem Achtelfinale.
Ja, wenn ich dir ins Gesicht schaue, glaubst du nicht richtig das, was du gerade gesagt hast. Also es ist tatsächlich ein schwieriges Spiel.
Ja.
Also ich würde auch sagen, da sage ich, das geht ins Elfmeterschießen. Also ich glaube, ja, das wird richtig spannend.
Ja.
Frankreich gegen die Schweiz. Hopp, Schwyz, hopp, würde man gerne rufen wollen, aus Sympathie für dieses kleine Land, das aber gegen die Franzosen wahrscheinlich Grenzen bekennen muss.
Das glaube ich auch. Also Schweiz, auch ein verschworener Haufen, eine gute Mannschaft, auch viele, viele Bundesligaspieler dabei, viele Spieler, die auch in der Premier League spielen. Bei den Franzosen wird es ganz spannend, wird darauf ankommen, inwiefern die wirklich eine Mannschaft werden, bleiben, wie auch immer, weil da gibt es auch die ein oder anderen Streitigkeiten auch in der Mannschaft. Karim Benzema gegen Kylian Mbappé.
Ist aber auch, Benzema, wenn ich dich unterbrechen darf, ist auch so ein Typ, mir geht einer ab, Spieler, oder?
Ja, total. Dem geben wir wahrscheinlich auch 2, 3 zu viel ab. Ne? Aber ja, auch jemand, da hat es 5, 6 Jahre gedauert, bis er zurückkommt. Berufen wird. Da gab es ja damals diese Geschichte Sextape-Affäre. Ah, Mathieu Valbuena. Hallo,
wir sind hier ein seriöser Podcast. Kannst du bitte nicht mit Schmuddelthemen jetzt hier
umgehen? Ja, ich gebe ja nur das wieder, was damals in der französischen Mannschaft los war. Ne?
Ja.
Also deswegen, da wird es eben...
um Erpressung und es ist ein Gerichtsverfahren, ist immer noch nicht abgeschlossen. Da
genau, ist immer noch offen. Der muss nach der EM dann auch irgendwann vor Gericht stellen, der Karim Benzema. Also da ist eben die Frage, schaffen die es, eine Einheit zu werden? Wenn ja, sind die Franzosen für mich fast unschlagbar. Aber man hat es auch in dem ein oder anderen Spiel eben auch gegen Ungarn gesehen, auch gegen Portugal gesehen. Sie sind schlagbar.
So, oder zumindest unentschiedbar, sagen wir mal so.
Unentschiedbar, ja. Genau. Aber ich glaube trotzdem, die Franzosen kommen
weiter. Glaube ich auch. Schweden gegen Ukraine. Klingt erstmal so wie ein gefühltes Freilos für die Mannschaft, gegen die sie danach spielen.
Das wären wir.
Das wären wir. Aber
wenn wir weiterkommen.
Ja, wenn wir weiterkommen. war sehr lustig mit dem Kollegen Jochen Stutzke, habe ich nach dem Ungarn-Spiel, da hat er schon bis zum Finale den Weg uns skizziert, wo ich auch dachte, okay, vor 10 Minuten waren wir noch ausgeschieden und jetzt reden wir schon über das Finale. Ganz so optimistisch bin ich noch nicht. Und ich finde auch die Schweden total unterschätzt. Alle dachten ja mit Ibrahimovic, das ist Schweden. Nee, da sind noch ein paar andere, eben unter anderem Emil Forsberg, der auch richtig oft schon getroffen hat. Ich glaube, 3 Treffer bislang, ist hinter Ronaldo an Platz 2 derzeit, was Torschützen bei dieser Europameisterschaft angeht. Für mich sind die Favorit gegen die Ukraine.
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, wobei die Ukraine da auch mit dem Jarmolenko, der ja, ich glaube, die West Ham-Fans, die reiben sich die Augen, der hat bei denen ja so gut wie gar nichts gerissen und dann spielt er so ein gutes Turnier hier eben jetzt mit der Ukraine. Aber ja, gebe ich dir recht, Hadi, ich würde dir ja nie widersprechen, also in dem Fall glaube ich auch das, was du eben gesagt hast, für die Ukrainer gibt es nicht viel zu holen in dem Spiel.
Ihr sollt aber eine Menge holen und zwar am besten mit unserem Partner bei der Quote der Woche und dazu kommen wir jetzt.
Die Betano-Quote der Woche.
Die Quote der Woche präsentiert natürlich von Betano und es geht um die Urfrage für ein Turnier, nämlich wer holt den Titel? Auch da hat sich in den letzten Tagen wirklich einiges in der Rangliste geändert. Ne? Wir haben es vor dem Turnier ja besprochen, bei der ersten Folge von König Fußball, wer da ganz vorne lag. Da war Frankreich, also mit großem Vorteil, wirklich der Top-Favorit. Hat sich daran was geändert?
Nee, hat sich nichts geändert. Bleiben weiterhin der Top-Favorit. Die Quote liegt bei 4,5. Das heißt, wenn man 10 Euro setzt, gewinnt man 45. Dahinter kommen die Italiener mit einer Quote von 6,5. Das hätte ich, glaube ich, nach dieser Gruppenphase ein bisschen getauscht, weil die Italiener eben mit sehr, sehr viel Rückenwind jetzt in die K.O.-Phase reingehen. Aber die Buchmacher glauben auch an uns, an die deutsche Mannschaft, nämlich eine Quote von 8,0, genauso gleich wie die der Engländer bei einem möglichen Titelgewinn. Also die glauben an uns, wer also auf uns setzen will, 10 Euro kann am Ende 80 rauskriegen. Ist gar nicht so schlecht, ne?
Nö, ist gar nicht so schlecht. Also mir fehlt noch ein bisschen der Glaube, aber das können wir ja dann vor dem Viertelfinale besprechen. Wenn wir dann geratet sind, noch besser. Italien, ein Wort noch dazu. Wie war das, glaube ich, 30 Spiele ungeschlagen?
Ja, ich glaube mittlerweile jetzt, schon glaub bei 32 oder sowas. Ja, 31, oder? Ja, über 30 Spiele.
32 Spiele ungeschlagen und jetzt, glaube ich, über 10 ja zu 0. Also das Wort Gegentor kennen ja nur noch die älteren italienischen Fans. Ja. Das ist ja unfassbar. Also, und nochmal, man darf ja nicht vergessen, die waren ja 2018 bei der WM gar nicht qualifiziert. Haben die völlig neue Spieler ausgebuddelt oder was ist der Grund für dich?
Ja, also klar, die haben eine ganz gute Mischung aus eben alten, aus erfahrenen Spielern und aus jungen, neuen Spielern, die dazukommen. Ob das jetzt beispielsweise auch ein Insigne ist, der mir richtig gut gefällt. Ein Ciro Immobile, der ja sowieso gerade im Herbst seiner Karriere ist, beim BVB so gar nicht Fuß gefasst und jetzt bei Lazio unfassbare Leistungen bringt. Also die machen richtig Spaß und die habe ich ganz oben auf dem Zettel.
Es ist so bitter für den Immobile, der wirklich seit Jahren hier Top-Fußball spielt in Italien, dass er immer bei uns in Deutschland natürlich als der früher gescheiterte BVB-Profi angesehen wird. Nochmal zur Erinnerung, das ist Jahre her. Damals war er ja der Nachfolger von Robert Lewandowski. Alle dachten wirklich, okay, das ist echt eine Tormaschine. Und dann ist er aber derart abgeschmiert. Ne? Also da kann man wirklich, also alles, was man an Schlechtem über ihn sagen will, also nicht charakterlich, sondern eben spielerisch, war tatsächlich damals Realität.
Total. Er hat auch selbst gesagt, dass er einfach mit der Stadt gefremdelt hat, mit dem Land gefremdelt hat, dass es jetzt nicht unbedingt so war, dass ihn auch mal die Kollegen mitgenommen haben zum Grillen oder zum Abendessen. Das war so ein bisschen das, was ihm, glaube ich, gefehlt hat. Da sind die deutschen Kollegen ja, glaube ich, ein bisschen anders. Toni Kroos sagt das ja immer, wenn die Jungs von Madrid da irgendwie um 23 Uhr einen Grillabend machen, dann liegt er längst schon seit 2 Stunden im Bett und schläft. Ja. Wahrscheinlich ist das bei Ciro Immobile ähnlich gewesen, dass er anderes gewöhnt ist. Also der hat da nie wirklich Fuß gefasst. Auch Jürgen Klopp konnte ihn nicht wirklich auf Vordermann bringen. Also umso cooler für ihn, freut mich, weil ich den Eindruck habe, dass er ein guter Kerl ist, dass er jetzt so zündet.
Ja, normalerweise König Fußball ja mit der Champions League beschäftigt. Da sind wir ja immer in Dortmund und zwar beim Fantalk. Also mittlerweile könnte ich ihm jede Kneipe und jedes Restaurant in Dortmund zeigen. Also ich kenne mich da auch aus und muss sagen, tolle Stadt. Also ich glaube, er hat sie verkannt, aber er wird keine zweite Chance bekommen, glaube ich, weil also Dortmund und Immobile passt nicht. Kommen wir zurück zur EM. Also auf 1 Frankreich, dann Italien, dann gleich auf in der Wetthistorie für die Titelgeschichte ist halt England und Deutschland mit 8:1 oder eben 80 Euro bei 10 Euro Einsatz. Dahinter Spanien, Niederlande, Belgien. Kommen wir mal zu den größten Außenseitern. Wenn man jetzt sagt, Ole, Arnautovic wird der EM-Held. Ich setze einen Zehner darauf, dass die Österreicher Europameister werden. Also das hätte nochmal bei den Griechen damals auch keine Sau gedacht. Wenn die das werden, kann ich reich werden?
Du kannst 2.000 Euro gewinnen. Ne? Das ist eine 200er Quote, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die der Ukrainer liegt sogar bei 250. Also damit könntest du richtig Kohle machen, aber kleiner Tipp von mir, ich glaube, das ist nicht so gut angelegt, das Geld.
Aber doch mal wirklich 200 Österreich, 4,5 Frankreich. Also es ist schon ein Unterschied.
Absolut.
Jetzt natürlich die Frage, wie weit kommt Deutschland? Wir haben es gehört, vierter Favorit, dritter Favorit beim Turniersieg. Gehen wir es mal einzeln durch. Also Viertelfinale. Wenn ich jetzt sage, komm, erstmal safe, das packen die jetzt gegen England. Zehner drauf, kommt
Quote,
was raus?
Genau, Quote 4,5, kannst du 45 Euro gewinnen.
So, sage ich, nee, Quatsch, hier ist mir alles zu billig, ich will gleich Halbfinale reingehen. Dann?
Bist du bei 7, kriegst 70 Euro, 7,0 die Quote, gar nicht so schlecht.
Aber und dann das Komische war, bei wenn die ja gewinnen, haben wir ja gerade gehört, bei 8,0. Ja, da, also da, wenn wir Halbfinale, nochmal, Halbfinale heißt ja, da sind noch zwei Matches, die sie gewinnen müssten. Und da ist ja Unterschied zwischen 7 und 8 ja tatsächlich.
Bei 1,0, ne?
Ja,
das eben. Ist überschaubar. Also, das,
alles aufs Halbfinale, oder?
Demnächst, ja, alles aufs Halbfinale ist genau. Wahrscheinlich besser. Demnächst holen wir uns einen Buchmacher, der erklärt uns mal, warum die das alles machen.
So genau. Quoten, ne? So, und dann gibt's auch ja Chancen im Elfmeterschießen. Zum Beispiel die Quote, Deutschland scheidet nicht durch ein Elfmeterschießen aus. Das ist meine Lieblingsquote, kann ich echt sagen. Weil ich bin überzeugt, wir können gar nicht im Elfmeterschießen ausscheiden. Wenn ich das wette, dann...
Ja, Quote von 1,15, also sowas von gering.
Okay,
lohnt gut. Sich
also
nicht.
Also auch der Buchmacher an sich weiß, wir können irgendwie Elfmeterschießen.
Richtig. Gut.
Bleiben wir noch bei den Torschützen.
Aber dafür, dass wir ausscheiden, wenn ich da einhaken darf. Ja. Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus, 5,50. Also...
Ja, aber ich wette doch nicht, dass Deutschland
nicht. Nein,
der macht das. Dich wirklich.
Oder?
Nein.
Ich wollte es nur hier der Chronik
also
halber mal.
Jetzt geht mir keiner mehr ab. Das kann ich dir aber wirklich sagen. Also nach so einer Aussage. Gucken wir zum Abschluss auf, wer wird Torschützenkönig? Da hat Ronaldo ganz ordentliche Karten. Ich sage ja nur, der geht jetzt raus im Achtelfinale. Von daher sind die Möglichkeiten begrenzt, da wirklich noch zu knipsen. Hat aber eben mit 5 Toren schon mal 2 Vorsprung. So ein bisschen. Haaland hatte auch sehr viel Vorsprung bei der Champions League, davon hat er dann lange profitiert. Wen siehst du als Top-Mann für diese EM und was sind die Quoten dazu?
Genau, also Ronaldo hast du eben angesprochen, 5 Tore, da liegt die Quote bei 1,70 dafür, dass er Torschützenkönig wird. An zweiter Stelle ist Romelu Lukaku, der hat schon 3 Tore, der Belgier, und da ist die Quote bei 7,0.
Der war vorher übrigens der Top-Torschütze. Und, also Ronaldo war deutlich weiter hinten. Vor der EM hieß es, Lukaku macht die meisten Tore. Hat zumindest ansatzweise geliefert.
Genau,
Tore ist nicht schlecht nach 3 Spielen.
Richtig, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht einloggen würde, weil die Belgier, habe ich eben gesagt, ich schwärme von denen, die haben mir sehr gut gefallen. Kann mir vorstellen, dass die jetzt die nächste Runde weiterziehen. Also für die ist einiges drinne und das ein oder andere Tor für Lukaku kann er schon auch rausspringen.
Dahinter Benzema, 12-faches Geld, ne, hat mittlerweile ja 2 Tore durch seinen Doppelpack im letzten Spiel. Dann Depay, Immobile, Wijnaldum, Schick, und ich dachte, okay, warte mal, wo ist der,
wo ist der Mann Deutscher? Deutscher, ne?
Ja. So, wer ist der erste Deutsche?
Der erste Deutsche ist Kai Havertz, der hat schon 2 Tore auf dem Konto, aber da ist die Quote bei 30,0. Übrigens genauso wie bei einem Kylian Mbappé, auch 30,0. Der hat nämlich noch gar nicht getroffen. Und in unserem Sport1-Tippspiel habe ich getippt, dass Frankreich nämlich den Torschützenkönig stellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass Mbappé zündet. Aber da habe ich mich ganz stark getäuscht.
Ja, da muss man sagen, auch hier gilt, schäm dich, ja, also hast du auch leider versagt. Havertz, aber 30-faches Geld finde ich jetzt, also wenn Ronaldo 1,7 gibt, Havertz 2 Tore immerhin, fände ich durchaus eine lukrative Quote.
Wäre eine lukrative Quote, aber das muss ich dann auch erst noch zeigen, ob die deutsche Mannschaft da wirklich dann auch offensiv endlich mal zündet. Ich weiß, ich bin jetzt schon wieder zu negativ, aber...
Ja, also es bleibt dabei, ich bleibe Optimist. Ich bin wirklich jetzt elektrisiert. Ich war es 4 Jahre lang nicht, aber irgendwie hat mich das Spiel gegen die Ungarn oder Ungaren hat mich wach geküsst. Und jetzt geht mir auch fast schon einer ab, aber ich hoffe, dass das noch im Turnierverlauf so weitergehen wird. Wir freuen uns sehr auf das England-Duell am Dienstag. Wir freuen uns auf alle Achtelfinals. Werden auf jeden Fall danach vor dem Viertelfinale wieder die nächste Folge von König Fußball euch anbieten. Denkt dran, all das, was wir euch jetzt erzählt haben, auch bei den Quoten, ja, das sind die Infos. Viele sind davon schon reich geworden, aber eine Garantie können wir euch logischerweise nicht geben, auch wenn Patrick Berger hier vollends überzeugt hat. Ich danke dir wirklich ganz herzlich. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Absolut, Hadi, mir ist absolut einer abgegangen.
Oh Gottes Willen, was für ein Schlusswort. Also, schöne Woche euch.
Danke.